Liebe Geschwister, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und ich darf euch ganz liebe Grüße sagen aus der Gemeinde in Sosa. Lasst uns zu Beginn nochmal in der Stille für die Predigt beten. Herr, ich bitte dich, komm du jetzt mitten unter uns, nutze du mein Vermögen und Unvermögen, Herr, um dich groß zu machen. Sprich du zu uns, mach du uns klar, was du uns in der Schrift verheißen hast. Danke, dass wir mit deiner Gegenwart rechnen können. Amen. Liebe Geschwister, vielleicht kennt ihr das. Ihr habt einen Freund, eine Freundin, einen Bekannten, eine Bekannte und ihr schenkt euch immer was. Ihr schenkt euch was, ich sag mal, wie so ein Überraschungsei. So Kategorie, Marktwert 5 Euro, so Pi mal Daumen. Ihr schenkt euch das immer hin und her, überraschenderweise auch. Und das ist so ein Nullsummenspiel über die Jahre, immer mal wieder passiert es. Aber dann passiert etwas relativ Absurdes. Stellt euch vor, der Freund, Bekannte, dem euch immer ganz normal so ein Ü-Ei geschenkt habt, schenkt euch dann auf einmal Thalheim. Komplett Thalheim mit allen Aktiendepots, mit allen Ländereien, mit aller Justiz, mit allem, was da drum und dran hängt an Ehre und Würde sozusagen. Und ich mag behaupten, es passieren vielleicht zwei Dinge in euch. Nummer eins, man denkt sich irgendwie, ja okay, das muss ich irgendwie wieder gut machen. Also irgendwie muss doch ein Geschenk immer so einen Gegenwert haben und ich muss doch irgendwie das ausgleichen. Und das Problem ist, ich unterstelle euch jetzt einfach mal, dass ihr den Gegenwert von Thalheim, was ich als sehr reich und wohlhabend einstufe, nicht in der Tasche habt. Und selbst wenn ihr ein Leben lang arbeiten würdet, könnt ihr diesen Gegenwert nicht stemmen. Das ist Nummer eins. Irgendwie will man innerlich, irgendwie spürt man so eine Schuld und möchte das irgendwie wieder ausgleichen, das, was man geschenkt bekommen hat. Und Nummer zwei mag sein, dass ihr diesem Freund oder dieser Freundin das einfach nicht abkauft und ihr sagt, naja, ich wäre gern wohlhabend, ich hätte das selber gern, aber ich glaube an diese Zusage einfach nicht. Ich probiere selber dahin zu kommen, ich probiere mal selber ganz Thalheim zu verdienen. Diese zwei Gedanken, sich selber einen Schuldschein auszustellen und auch irgendwie in so eine Sphäre zu gelangen, das auszugleichen, diese beiden Gedanken behalten wir mal im Hinterkopf, auch dieses absurde Bild, das ihr Thalheim geschenkt bekommt, vielleicht sehnt ihr euch schon ein ganzes Leben lang danach. Behaltet das im Hinterkopf. Ich möchte euch jetzt zunächst erst einmal den Predigttext für heute lesen. Er ist auch aus dem Brief an die Gemeinde in Kolossee, die Verse 8 bis 23. Ist ein bisschen längerer Text, heute wird viel abverlangt, das tut mir leid, besonders für die Kinder, im Sommer gefordert zu werden. Aber ich denke, wie immer, wenn man die Schrift im Zusammenhang sieht, es wird erhellend sein. Zumindest ging es mir so, als ich mich mit dem Text beschäftigt habe. Kolosser 2, Verse 8 bis 23. Ich lese aus einer Mischung aus Einheitsübersetzung und meiner eigenen Übersetzung. Seht zu, dass euch niemand fange durch Philosophie und leere Täuschung und den Lehren der Menschen, den Elementen der Welt und nicht gemäß Christus. Denn in ihm wohnt die Überfülle des Gottseins körperlich. Und ihr seid die in ihm Befüllten, denn er ist das Haupt aller Mächte, Obersten und Herrschaftsgewalten. Denn in ihm seid ihr beschnitten mit der Beschneidung, die nicht mit Händen gemacht ist, in dem Ablegen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus. Mit Christus wurdet ihr in der Taufe begraben, mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben an die Kraft Gottes, die ihn von den Toten auferweckt hat. Ihr wart tot in euren Übertretungen und der Unbeschnittenheit des Fleisches. Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Übertretungen vergeben. Er hat den Schuldschein, der gegen uns stand, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn aus unserer Mitte genommen und ans Kreuz geheftet. Die Obersten und Herrschaftsgewalten hat er entkleidet und öffentlich zur Schau gestellt. Durch Christus hat Gott über sie triumphiert. Darum soll euch niemand verurteilen wegen Speise oder Trank, wegen eines Festes, ob Neumond, ob Sabbat. Das alles ist nur ein Schatten von dem, was kommen wird, ist aber körperlich wirklich in Christus. Niemand soll euch den Kampfpreis absprechen, der sich gefällt in Unterwürfigkeit und Verehrung, die er den Engeln erweist, der als Eingeweihter mit Visionen prahlt und sich ohne Grund nach fleischlicher Art wichtig macht. Er hält sich nicht an das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch Gelenke und Bänder versorgt und zusammengehalten wird und durch Gottes Wirken wächst. Wenn ihr mit Christus den Elementarmächten der Welt gestorben seid, warum lasst ihr euch dann, als würdet ihr noch in der Welt leben, vorschreiben, berühre dies nicht, fass das nichts an, ist das nichts? Das alles wird verbraucht und dadurch verzehrt. Menschliche Satzungen und Lehren sind es. Man sagt zwar, in ihnen liege Weisheit, es sei eine freiwillige Frömmigkeit und Unterwürfigkeit, den Leib nicht zu schonen, doch das bringt keine Ehrfurcht ein, sondern dient nur zur Befriedigung fleischlicher Eitelkeit. Der Herr segne an uns dies Wort. Amen. Liebe Geschwister, ein verworrener Text. Und ich versuche heute ein bisschen Licht da reinzubringen und das aufzudröseln. Zunächst ein paar Hintergrundinformationen. Kolossee, das liegt im Lykostal direkt an der Handelsstraße zwischen Ephesus und Antiochia. In der Nähe auch von Hierapolis und Laodicea. Das kennt mancher vielleicht aus den Sendschreiben in der Johannesapokalypse. Die Stadt wurde leider in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts durch ein Erdbeben zerstört. Wir haben da nichts mehr außer Ruinen. Liegt, wie ihr euch denken könnt, in der heutigen Türkei. Man kann die Ruinen noch besichtigen, aber sonst ist von der Stadt nichts mehr da. Im Gegensatz zu Hierapolis und Laodicea, die man zum Teil wieder aufgebaut hat, hat man da archäologisch nichts. Die Stadt kam zu Wohlstand durch Wollspinnerei, war eine beliebte Handelsstadt. Und ja, Paulus oder eventuell einer seiner Mitarbeiter hat dahin einen Brief geschrieben. Man ist sich da nicht ganz klar. Ihr müsst euch vorstellen, in der Antike ist das mit der Autorenschaft so eine Sache. Das heißt, bloß weil Paulus drüber steht, muss nicht immer Paulus drinstecken. Der Punkt ist, man schreibt in der Antike auch Texte in der Autorität eines anderen. Es gibt ein paar biografische und auch ein paar stilistische Unterschiede, wo man nicht sicher in der Forschung weiß, ist es ein echter Paulusbrief oder hat es ein Paulus-Schüler geschrieben. Tut für mich nichts zur Sache am Inhalt und an der Heiligkeit, die damit verbunden ist, ist aber in der Antike ein bekanntes Phänomen. Nun zu den großen Linien dieses Textes. Die Gemeinde in Kolossee, da haben sich irgendwie verschiedene Vorstellungen eingeschlichen. Neben dem Evangelium, was der Paulus-Schüler Epaphras und vielleicht auch viele andere gebracht haben, sind da irgendwie Vorstellungen reingekommen, die diesen Text auch so komisch machen und so vielschichtig, dass man ganz verwirrt ist, was läuft da eigentlich und was hat sich da eingedrungen. Es gibt da mystische Vorstellungen, es gibt verschiedene jüdische Gesetzesvorstellungen und es gibt auch irgendwelche anderen Praktiken, die da irgendwie eine Rolle spielen. Irgendwie machen die Kolosser irgendwas, was dem Autor dieses Briefes überhaupt nicht schmeckt und uns vielleicht auch nicht. Zunächst erstmal zur Philosophie, denn damit geht es ja los. Seht zu, dass ihr euch nicht fangen lasst durch Philosophie und leere Täuschung. Was ist das überhaupt? Philosophie ist jetzt erstmal per se nichts Verwerfliches. Ich habe das selbst studiert. Ich kann es euch sagen, es ist die Liebe zur Weisheit. Wenn ihr Bibelleser seid, merkt ihr selbst im Alten Testament, auch im Neuen Testament, eine große Liebe zur Weisheit. In den Sprüchen, die könnte man als philosophische Schriften durchaus bezeichnen, eine Liebe, Dinge zu ergründen, denen auf den Grund zu gehen. Auch Paulus selbst im Römerbrief ist ja jemand, der sehr, sehr philosophisch argumentiert, ähnlich auch wie im Johannesevangelium. Also es ist erstmal nichts, was per se wieder die christliche Lehre spricht, die Philosophie. Der entscheidende Knackpunkt ist, wenn diese Liebe zur Weisheit nicht mehr gemäß Christus ist. Wenn sich da irgendetwas einträgt, irgendeine menschliche Lehre, die hauchscharf oder eben meilenweit daran vorbeigeht. Weisheit, nach Weisheit zu streben und zu überlegen, wie etwas ist, ist in der Zeit des Hellenismus, in der das Neue Testament vor allem verfasst ist, auch Teile des Alten Testaments, vollkommen normal. Das griechische Denken, das bedeutet Hellenismus, was ausgreift, auch auf Israel oder Palästina, ist davon bestimmt zu fragen, wie ist etwas? Wie ist Gott? Wie ist Sünde? Wie sind die Dinge geordnet? Man würde neudeutsch vielleicht Zeitgeist sagen, ist davon durchdrängt, zu überlegen, wie die Dinge geordnet sind. Und der zweite Punkt neben der Philosophie, der sich irgendwie da eingeschlichen hat, die nicht gemäß Christus sind, ist das, was wir auch vorhin, deshalb habe ich das verlesen lassen, in diesem Christus-Hymnus. Das war wahrscheinlich eine ähnlich schöne Hymne, ein Lied, was wir als Schriftlesung gehört haben. Kolosser 1, 15 bis 20 hat Paulus wahrscheinlich auch schon gekannt und damit eingebracht, kennt man in der alten Kirche. Und vielleicht ist es auch so schön musiziert worden dazu, wie wir es eben vorhin gehört wurden. Ein Lied, ein Stück. Es geht darum, will ich sagen, dass Christus das Haupt ist, was schon angeklungen ist. Und zu diesem Haupt will man irgendwie hin. Und der nächste Punkt, der sich eingetragen hat, ist, dass dieses Elemente der Welt, was in Vers 8 auch steht, die Elemente der Welt, damit ist in der Antike gemeint, nicht nur, was wir darunter verstehen, Feuer, Wasser, Erde, Luft, sondern auch noch Äther. Und irgendwie hatten die damals diese Vorstellung gehabt, dass diese Elemente, diese Weltelemente miteinander kämpfen, die Welt durcheinander bringen. Und man hat sich irgendwie gewünscht, da durchzudringen zu Christus hin. Und man hat auch irgendwie so eine ganz seltsame, das liest sich hier nur nebenbei in den Nebentönen heraus, so eine seltsame Unterwürfigkeit auch gehabt gegenüber diesen Weltelementen, als würde Christus nicht reichen. Als müsste man irgendwie auch eine Ehrfurcht haben vor diesen Weltmächten, vor den Elementen, die vorherrschen. Ist für uns ein bisschen fremd vielleicht, diese Vorstellung. Wir sehen da vielleicht andere Dinge darin, aber damals war das so, dass man Angst hatte oder Ehrfurcht vor diesen Weltelementen. Deshalb schreibt der Briefschreiber das. Und dagegen illustriert er eben Christus. In ihm wohnt doch die Überfülle des Gottseins körperlich. Ihr seid doch von ihm befüllt und er ist das Haupt. Er steht über all diesen Weltelementen. Christus ist über allem, was in der Natur ist, über Feuer, Wasser, Wind, Erde und irgendwelchen Zwischenwelten, die man sich damals vorgestellt hatte. Überreich wohnt in ihm das und wir sind in Christus überreich befüllt, wie es im Johannesevangelium heißt, mit einem gut gerüttet Maß in Leben in Fülle, übervoll. Jesus ist das Haupt, er steht über allem und er steht auch über allem, was hier sich oberst, ist es hier übersetzt oder habe ich es übersetzt, Mächte, Oberste und Herrschaftsgewalten. Das bedeutet, im Griechischen steht da Arche und Exousia. Arche bedeutet so viel wie der Anfang, die Ersten, die Obersten, alle, die irgendwie, ja ich sag mal, Verantwortung, die über anderen stehen. Und Exousia ist alle, die Vollmacht haben. Im Evangelium taucht der Begriff oft auf, wenn man sagt zum Beispiel, Christus predigte mit Vollmacht, nicht wie die Schriftgelehrten. Da kommt auch dieses Wort Exousia vor. Und Christus steht über allen, die hier auf dieser Erde entweder zu Recht kurz in Verantwortung stehen oder nur vorgeben, Macht zu haben. Er steht über allen, die hier Vollmacht und Autorität genießen. Also wir sehen, es haben sich bisher so Zwei Irrungen haben hier Einzug gehalten. Diese Naturgewalten, die man irgendwie eine Verehrung zuteil werden lässt und wo sich Paulus denkt oder der Schreiber, das ist irgendwie ganz komisch und nicht gemäß Christus. Irgendwelche philosophischen Überlegungen auch. Und jetzt kommt noch so eine dritte Strömung rein, wo sich die Gemeinde in Kolossä gedacht hat, das brauchen wir irgendwie auch noch. Nämlich, denn ihr seid beschnitten mit der Beschneidung, die nicht mit Händen gemacht ist, in dem Ablegen des Leibes, des Fleisches mit der Beschneidung Christi. Es geht hier irgendwie drum, haben die gedacht, wir müssen, das wird an anderer Stelle auch noch mit Sabbaten und Festen und Neumonden dargestellt, wir müssen auch noch die Beschneidung antragen. Irgendwie, um uns komplett zu machen und um irgendwie uns in die Sphäre zu Christus zu katapultieren, müssen wir auch irgendwie noch die Beschneidung uns aufsetzen. Und der Briefschreiber sagt, das ist nicht notwendig, denn diese Beschneidung, die wir haben, ist nicht mit Händen gemacht, die ist nicht an unserem Leib durchgeführt, sondern die ist an unserem Herzen durchgeführt in Christus. Und wir legen damit den Fleischesleib, wie es heißt, ab. Wir unterstehen damit nicht mehr der Kontrolle des Gesetzes, sondern sind zur Freiheit berufen. Das wird nochmal wichtig, dieses Ablegen von dem Fleischesleib. Das kommt nochmal an anderer Stelle und wird noch einmal wichtig. Und uns sind auch die Übertretungen vergeben. Die Übertretung, die wir taten, als wir noch in der Unbeschnittenheit waren. Und Übertretung ist, finde ich, immer ein schönes Bild für Sünde. Das ist eine sehr treffliche Übersetzung. Ich versuche es immer so zu skizzieren. Hier, ich stehe gerade hier oben und wir haben hier so eine Kante und es gibt einen gesicherten Raum, in dem ich treten kann. Einen gesicherten Raum, den mir Gott zuweist, in dem ich mich bewegen kann, in dem ich ein gesundes Leben führen kann. Ein Raum, den er mir zeigt, so und so sollst du dich bewegen und dir wird nichts geschehen. Du wirst nicht Schaden nehmen an deiner Beziehung zu dir selbst, an deiner Beziehung zu Gott und an deiner Beziehung zu deinem Nächsten. Wenn ich aber sündige, ist es wie, wenn ich jetzt hier vorlaufe und stolpere und aus diesem gesicherten Raum heraustrete, eine Übertretung vollziehe. Wir denken bei Sünde ganz oft in so einer moralischen Kategorie. Es ist schlecht, es ist böse. Ich möchte uns nochmal vor Augen führen, es ist vor allem eine Seinskategorie. Es führt uns raus aus dem gesunden Sein mit Gott, mit uns selbst und mit unserem Nächsten. Und jetzt kehre ich zurück zu diesem Anfangsbild, denn im Vers 14 kommt dieser Schuldschein, den ich euch am Anfang mit dem Talheim-Vergleich habe schmackhaft machen wollen. In Vers 14 heißt es, er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagen, aufgehoben, aus unserer Mitte genommen und ans Kreuz geheftet. Dieser Schuldschein ist etwas Besonderes. Es geht hier vor allem nicht jetzt um diese objektive Schuld, die wir begehen, die Sünde, sondern es wird genau derselbe Ausdruck genutzt wie auch im Philemon-Brief. Wenn ihr den mal lesen wollt, der ist ganz kurz, der ist glaube ich nur 23 Verse oder sowas. Und da schreibt Paulus, dass er für die Schulden, die Onesimus eventuell erzeugen wird, selbst aufkommt und schreibt selbst mit eigener Hand einen Schuldschein auf. Dieses Wort wird hier wieder gebraucht in einem anderen Zusammenhang. Es geht nämlich, die Schuld, die hier ans Kreuz geheftet wird, geht um unsere, die wir uns selbst auferlegen. Ich führe euch nochmal zurück, um euch das plastisch zu machen. Ich habe am Anfang gesagt, jemand schenkt euch ganz Talheim. Und ihr könnt dagegen irgendwie, ihr könnt es nicht aufwiegen. Ihr arbeitet ein Leben lang und könnt leider den monetären Wert, ich unterstelle das, vielleicht seid ihr auch so reich, nicht aufbringen. Und ihr wollt es aber. Dann ist es so, als würdet ihr so einen Schuldschein euch selber ausstellen und ausschreiben. Und ihr denkt, ich muss hier irgendwas leisten. Ich muss das aufwiegen. Und ihr begebt euch selbst in eine Schuld, die gar nicht da ist. Im Bild gesprochen. Jetzt hoch abstrahiert. Wir wollen uns manchmal vielleicht die Gnade doch irgendwie verdienen oder irgendwie aufwiegen, dass wir sagen, Mensch, ich habe das jetzt alles geschenkt gekriegt, ich spiele doch im Posaunenchor, ich mache doch hier Einleitungsdienst, ich mache doch das und jenes. Und wollen dir irgendwie zeigen, wir sind der Gnade wert, wir wollen dir irgendwie ein Gegengewicht schaffen, weil wir uns irgendwie so einen Schuldschein innerlich auferlegen, da etwas leisten zu müssen, die Gnade irgendwie ableisten zu müssen. Und auch dafür ist unser Herr gestorben. Auch dieser Schuldschein ist aus unserer Mitte rausgenommen und ans Kreuz geheftet worden. Dieser Schuldschein. Alle Überlegungen, die wir selber haben, ich komme da später nochmal drauf zurück, die uns davon trennen, aus einer Freiheit und Gnade zu leben, wo wir uns selber wieder verknechten in so ein Leistungschristentum. Und auch ein schönes Bild und in der Antike vielleicht gebräuchlicher als heute, ist gleich der anschließende Vers 15. Die Obersten und Herrschaftsgewalten hat er entkleidet und öffentlich zur Schau gestellt. Durch Christus hat Gott über sie triumphiert. Es sind wieder diese Leute, die Arche haben, also die oben stehen und die Exousia haben, die Vollmacht haben, die jetzt, ähnlich wie bei dem Fleischesleib, es ist das gleiche Verb im Griechischen, in den deutschen Übersetzungen kommt es oft nicht so raus, entkleidet werden. Wenn ich mich entkleide, bin ich angreifbar, bin ich nackt, bin ich bloß, bin ich vielleicht auch würdelos. Und dazu muss man sich klar machen, hier geht es um das Bild, was gebraucht wird, um einen Triumphzug. Das ist heute nicht mehr so gebräuchlich politisch, zumindest nicht ganz physisch, vielleicht in der Presse ab und an. Aber in der Antike war das ein ganz bekanntes Bild. Ein Beispiel. Cäsar, kleine Geschichtsstunde, siegt in Gallien, in Alesia über die Gallier. Und er führt den Gallierfürst Vercingetorix durch die Straßen Roms in einem Triumphzug. Er hat über ihn triumphiert und er hält ihn so lange am Leben, um allen Einwohnern in Rom zu zeigen, wir, das römische Imperium, haben über die Gallier triumphiert. Schaut euch diesen Fürst an. Er ist entkleidet, er hat keine Waffen, er ist bloß, er ist nackt, er ist elend und dann stirbt er auch. Wir werden den hier vor euren Augen töten, um die Herrschaft darzustellen. Dieses Bild wird im Kolosserbrief genutzt für alle Herrschaften und Gewalten und die werden zur Schau gestellt. Christus triumphiert über diese alle. Alle, die meinen, hier auf Erden Autorität unrechtmäßig zu vertreten, alle Engelgewalten, alle Sachen, die ich gar nicht ausführen kann, die in dem Text mitschwingen, diese ganzen Elemente der Welt und alle Überlegungen, Christus ist das Haupt, der steht darüber und er hat daraus einen Triumph gemacht. Die haben keine Macht. Er hat die vor sich hergeführt. Das muss man sich klar machen, dieses Bild. Zwei Dinge möchte der Autor da auch verquicken. Wir haben diesen Fleischesleib ausgezogen, damit standen wir noch unter dem Gesetz, aber dadurch, dass uns Christus am Herz beschnitten hat, dass wir getauft sind und mit ihm auferstanden sind, sind wir davon frei. Diese Macht ist entkleidet. Und auch jene alle, die in dieser Welt Macht beanspruchen, seien es irgendwelche mystischen Gewalten wie diese Naturgewalten oder esoterische Mächte oder irgendwelcher, ich sage mal ganz vorsichtig, Quatsch, Einbildungen dergleichen, haben keine Macht. Auch das ist entkleidet und muss sich Christus unterordnen. Das war scheinbar in dieser Gemeinde nicht ganz klar. Denn Christus ist das Haupt. Und genau deshalb kommt der entscheidende Punkt. Das sind doch alles menschliche Lehren, heißt es dann gegen Ende unseres Textes. Menschliche Lehren und Satzungen ist es. Man sagt zwar in innerliche Weisheit und freiwillige Frömmigkeit, aber es dient nur fleischlicher Eitelkeit. Es wird ja da eine ganze Liste, ich möchte das jetzt gar nicht abarbeiten, aufgemacht mit Sabbate und Neumonde, philosophischen Lehren, diesen Naturelementen. Alles haben die Kolosser sich irgendwie noch zurechtgebastelt, haben gesagt, ich muss noch das nehmen und das nehmen, ich muss noch das leisten und das tun. Da kamen ganz viele Sachen, auch unter anderem Askese, also dass man den Leib nicht schont, bedeutet, dass man vielleicht fastet oder sich auch sexuell enthält, Enthaltsamkeit einübt. Das klingt ja in den letzten Versen auch noch an. Und ich glaube, dass der Autor des Briefes damit nicht meint, dass diese Frömmigkeitsübungen, die in der Antike sehr verbreitet waren, es war normal zu fasten, die Juden fasten am, ich glaube, Dienstag und Donnerstag und die Christen dann am Mittwoch und Freitag, um sich voneinander abzusetzen. Es ist relativ etwas Übliches. Und ich glaube, dass der Autor des Briefes nicht sagt, ihr dürft nicht fasten oder ihr dürft um Gottes Willen euch nicht enthalten. Paulus redet ja selber im Korintherbrief selbst sehr stark dazu, sondern es geht darum, aus welcher Motivation das Ganze getan wird. Das ist das Entscheidende. Faste ich und bin ich sexuell enthaltsam, weil ich damit Gott ehren möchte, weil ich das im Gebet als persönlichen Weg aufgezeigt bekommen habe, oder möchte ich mich durch Leistung, möchte ich mir den Weg durch Leistung zu Christus erkaufen, erleisten, erarbeiten gewissermaßen? Möchte ich irgendwie diesen Schuldschein Gnade gegen meine Leistung irgendwie aufwiegen? Wenn all diese frommen Übungen, wenn ich die ausführe, nur um mich selber wichtiger zu fühlen, um mich fromm zu fühlen, um mich aus eigener Kraft in Christi Nähe zu katapultieren, dann ist das Ziel verfehlt. Denn dann ist es, wie der Text auch sagt, nur mein Ego, nur fleischliche Eitelkeit. Dann schlägt das um, dann mache ich das irgendwann nur für mich selbst, um mich darzustellen, vielleicht vor der Gemeinde gut zu stellen. Und es geht nicht mehr um Gott und auch nicht mehr um meinen Nächsten. Liebe Geschwister, es ist und war ein langer Text. Ihr könnt da gerne noch einmal nachforschen. Und ich möchte gar nicht alle Nebentöne aufgreifen. Da ist auch noch viel mit Verehrung der Engel, was ich jetzt gar nicht aufgemacht habe, noch drin verbaut. Da geht's auch, man hat in der Antike diese Vorstellung, dass die Engel auch in diesen Zwischensphären irgendwie leben. Es ist alles sehr wirr. Und ich wollte euch diesen Text zumuten, auch mal zu zeigen, was hat man in der Antike gekämpft und wie schwierig ist es manchmal auch, ich sag mal, die Lehre und das Evangelium reinzuhalten. Und damit komme ich so langsam auch zu uns gleich. Ich möchte das nämlich noch einmal festhalten. Christus ist das Haupt. Wir sind durch ihn in seiner Beschneidung abgekoppelt vom fleischlichen Zwang des Gesetzes. Und wir unterstehen nicht irgendwelchen Gewalten dieser Welt, seines Elemente oder irgendwelche Herrschaften. Wir müssen uns aber auch nicht ein neues Gesetz aufrichten durch irgendwelche pseudophilosophischen Menschenlehren. Für uns als Gemeinde heißt es, lasst uns prüfen, wo wir falsche Lehren und Traditionen aufgesessen sind, die nicht gemäß Christus sind. Wo streben wir danach, uns die Gnade verdienen zu wollen, anstatt sie erst einmal anzunehmen und aufzunehmen? Wo wollen wir, auch ich, nicht nur ihr, wir alle, um eitler Ehre willen Frömmigkeit beweisen und darstellen, was ich alles mache, anstatt einfach mit Christus verbunden sein, durch Bänder und Gelenke verbunden zu sein? Der Text lädt ein zur Inventur. Gott hat uns in Christus mehr als nur Talheim geschenkt. Er hat uns ewiges Leben in Fülle geschenkt und uns frei gemacht. Er hat uns alle verzweifelten Anflüge, diese unendliche Gnade aufzuwiegen, hat er ans Kreuz geheftet. Alles, was wir uns selber einbilden, leisten zu müssen, hat er ans Kreuz geheftet. Wir können seinem Wort vertrauen. Wir müssen nichts selber dazu leisten. Sein Wort gilt. Es ist nicht, wie wenn ich euch sage, ich schenke euch jetzt diesen Ort hier. Da könnt ihr drauf vertrauen. Es schwingt, wenn ich meine eigene monetäre Lage betrachte, ein bisschen Unsicherheit mit. Aber Christus können wir glauben, dass das, was er zusagt, das wird er mit Sicherheit halten. Lasst uns dieses Geschenk annehmen und prüfen, wo wir Menschen lernen, vielleicht aus guten Motiven eingelassen haben. Es ist ja nicht so, dass sich bestimmte Traditionen, sei es jetzt bei uns Baptisten, bei den evangelisch-lutherischen Geschwistern, katholischen, orthodoxen Geschwistern, dass Traditionen per se schlecht sind. Oder dass sich Gedanken, die sich Menschen über Gott, über Gemeinde machen, bescheuert sind. Oft ist auch ein guter Kern dabei. Und dann verselbstständigen sich manchmal Sachen und irgendwie wird dann etwas draus, was so weit weg ist vom eigentlichen Kern, dass man immer wieder schauen muss, was ist denn gemäß Christus? Oder wo sind wir irgendeiner Menschenlehre aufgesessen? Das sagt Jesus in den Evangelien ganz häufig zu den Pharisäern. Menschenlehren, irgendwelche Sonderlehren, die ihr euch ausgedacht habt, um die Menschen besser einfangen zu können. Christus will uns frei machen, er ist das Haupt. Lasst uns verbunden sein als Schwestern und Brüder, gemeinsam nach diesem Wunder fragen und uns an seiner Gnade genügen lassen, aber ohne gute Werke aufzugeben. Ich will nicht sagen, jetzt macht nichts mehr Gutes, weil da verdient ihr euch eh nur die Gnade damit. Aber fragt nach der Motivation innerlich, warum tue ich das gerade? Will ich mir irgendwas erkaufen, verdienen? Mache ich was, weil es immer schon so war, weil wir das schon so gemacht haben? Oder tue ich das aus einer tiefen Verbundenheit mit Gott, weil er mir das vielleicht sogar als Berufung aufgetragen hat? Lasst uns das nachfragen, immer wieder. Zu unterscheiden, was aus eitler Ehre geschieht und was aus Gottes Kraft, dazu helfe uns der Heilige Geist. Amen.